sich der blutige Krieg in Tschetschenien,
Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern,
nationalistischen Rechtspartei,
die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich.
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
So wollen wir unsere Sendung beginnen mit einem Artikel über die Schießwütigen, rührende AfD-Frauen und ihre Vorschläge, wie Abtreibung verhindert werden kann und wie die Festung Europa geschlossen werden kann. Die Vorschläge der AfD sind hierbei nicht allzu weit von dem entfernt, was die EU tatsächlich durchführt mit ihren Grenzschließungen, und diese verbale Entsicherung wollen wir dann genauer betrachten. Ehe wir uns Nordafrika zuwenden, die Torwächter Europas, und abschließend wollen wir einen nicht utopischen, sondern realpolitischen Vorschlag euch zu Gehör bringen, wie mit dem sogenannten Flüchtlingsstrom auch umgegangen werden könnte. Der Artikel heißt Lust auf eine gemeinsame Welt. In öffentlichen Medien wird immer wieder die Mär verbreitet, dass Frauen keine richtigen Nazis sein könnten und dass, obwohl solche Parteien wie der Front National, aber auch die AfD von Frauen geleitet wird. Und hier wollen wir uns mit den Lebensschützerinnen aus der AfD mit einem Artikel aus der Jungen Welt vom 8. März befassen, und dieser Artikel heißt Die schießwütigen Spitzenfrauen der Alternativen für Deutschland vertreten eine reaktionäre Politik, präsentieren sich als Lebensschützerinnen, soweit es um deutsche Föten geht.
Nicht auf flüchtende Kinder, wohl aber auf flüchtende Frauen wollte Beatrix von Storch deutsche Grenzschützer schießen lassen. Das sei geltende Gesetzeslage, meinte die Europaabgeordnete der Alternative für Deutschland. Ende Januar hatten AfD-Chefin Frauke Petri, Markus Pretzel, AfD-Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen und ebenfalls Mitglied des Europäischen Parlaments, sowie von Storch den Einsatz von Schusswaffen gegen vermeintlich illegal Einreisende als legitimes Mittel bezeichnet. Die Nachfrage auf Facebook, ob auch Frauen mit Kindern der Grenzübertritt mit Waffengewalt verwehrt werden sollte, beantwortete von Storch knapp, aber eindeutig mit ja. Ein Screenshot mit dieser Aussage sorgte in den sogenannten sozialen Medien und in der Presse für Empörung. Später ruderte die AfD-Frau zurück und bezeichnete den Schusswaffeneinsatz gegen Kinder als richtigerweise nicht zulässig. Frauen dagegen seien, anders als Kinder, verständig, weswegen nach einem Warnschuss auch auf sie gezielt werden könne. Zu der Frage, ob auch auf Schwangere geschossen werden solle, äußerte sich die radikale Abtreibungsgegnerin nicht. Solche Vorfälle zeigen in aller Deutlichkeit die Verlogenheit von Leuten, die Schwangerschaftsabbruch als Mord bezeichnen, wenn sie angeblich vom Zeitpunkt der Empfängnis an heiligen Leben schwadronieren. Hier drängt sich die Frage auf, ob mit der beim Berliner Marsch für das Leben im September 2015 geforderten Willkommenskultur für Ungeborene nicht eine Willkommenskultur für deutsche Embryonen und Föten statt für Geflüchtete gemeint war. Die 2013 gegründete AfD bietete einigen von der CDU enttäuschten Lebensschützern eine politische Heimat. Seit der Abspaltung der wirtschaftsliberalen Allianz für Fortschritt und Aufbruch unter dem ehemaligen AfD-Chef Bernd Lucke geben sie bei diesem Thema sogar den Ton an. Die Vorsitzende Frauke Petri schlug bereits als Spitzenkandidatin im sächsischen Wahlkampf mit 2014 ein Referendum zur Abschaffung der Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten 12 Wochen als Mittel zur Steigerung der Geburtenrate vor. Zudem plädierte sie aus vorgeblich demografischen Gründen für eine Drei-Kinder-Familienpolitik. Von Storch ist mittlerweile zur Vizechefin der Partei aufgestiegen und wird wohl als Spitzenkandidatin in den Berliner Wahlkampf ziehen. Als Lobbyistin gegen Schwangerschaftsabbruch, sexuelle Aufklärung und die Auflösung der Familie bzw. der althergebrachten Geschlechterverhältnisse, in denen die Rollen innerhalb heterosexueller Paarbeziehungen klar definiert sind, ist sie auch europaweit gut vernetzt. Ihre Kandidatur für das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter im Europaparlament blieb glücklicherweise erfolglos. Eine treibende Kraft war die AfD auch, als der bekannte und engagierte Gynäkologe Friedrich Tapf im Februar 2015 seine auf Schwangerschaftsabbrüche spezialisierte Klinik in Stuttgart schließen musste. Die bisherigen Räume gehörten der Stadt. Tapf hatte eine Option zur Verlängerung des Nutzungsvertrages verpasst. In der Klinik waren pro Jahr etwa 2200 Abbrüche vorgenommen worden. Durch die Schließung ist vor allem bei sogenannten Spätabtreibungen eine Versorgungslücke entstanden. Die Suche nach neuen Räumen erwies sich als schwierig, nicht zuletzt, weil sie von einer Hetzkampagne radikaler Abtreibungsgegner begleitet wurde. Mindestens ein potenzieller Vermieter zog sich deswegen zurück. Werner Wölfle, Grüne, Bürgermeister für allgemeine Verwaltung und Krankenhäuser in Stuttgart, bezeichnete die Einschüchterungsversuche einiger weniger Aktivisten als hart an der Grenze des Erträglichen. Der Stuttgarter AfD-Gemeinderat Heinrich Fichtner hatte den Arzt einen Abtreibungsunternehmer genannt und der Stadtverwaltung vorgeworfen, dem Tötenden helfend unter die Arme zu greifen. Fichtner ist Kandidat der AfD für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 13. März. Für den Protest gegen die Klinik hatten sich die AfD und die Christdemokraten für das Leben, CDL, mit Klaus-Günther Annen zusammengetan, der die Webseite babycoast.de betreibt und in der Wahl seiner Mittel als einer der radikalsten Abtreibungsgegner in Deutschland gilt. Annen ist ein großer Freund der sogenannten Gehsteigberatung. Man kann sich vorstellen, dass die Aussicht, zukünftig jeden Tag betende Menschen mit Hochglanzbildern abgetriebener Föten vor dem Haus stehen zu haben, potenzielle Vermieter abschreckt. Genau dieses Vorgehen ist Annen jetzt in einem Fall auch noch höchstrichterlich erlaubt worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte im November, Annen sei in seinen Grundrechten verletzt worden, als deutsche Gerichte seine Flugblattaktion verboten. Zudem wurden ihm die Erstattung der Prozesskosten in Höhe von 13.700 Euro zugesprochen. In dem in Straßburg verhandelten Fall ging es um Annens Proteste in Ulm, die dort zur Schließung einer Tagesklinik führten. Vor der Arztpraxis hatte er Flugblätter verteilt, die großgedruckt Abtreibungen als rechtswidrig bezeichneten und in deutlich kleinerer Schrift auf die deutsche Rechtslage verwiesen, wonach Abbrüche unter bestimmten Bedingungen straffrei bleiben. Das Ulmer Landgericht und das Stuttgarter Oberlandesgericht hatten ihm die Flugblattaktionen direkt vor der Klinik sowie die Nennung der Namen und Adressen der dort tätigen Mediziner untersagt. Das Bundesverfassungsgericht hatte Annens Klage gegen die Urteile nicht zur Entscheidung angenommen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befand nun jedoch, die deutschen Gerichte hätten Annens Recht auf Meinungsfreiheit und die Persönlichkeitsrechte der Ärzte nicht angemessen und fair gegeneinander abgewogen. Die Flugblattaktion sei als Beitrag zu einer für die Öffentlichkeit wichtigen, kontroversen Debatte zu werden. Zwei Richter wandten sich in einem Minderheitenvotum gegen die Mehrheitsmeinung der Kammer. Aus ihrer Sicht bestand keineswegs ein öffentliches Interesse, das Annen die beiden Mediziner öffentlich an den Pranger stellte. Durch die Verweise auf Nazizeit, Holocaust und Auschwitz habe Annen sie vielmehr in unzulässiger Weise dämonisiert. Der Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht, Martin Lohmann, begrüßte das Urteil. Es sei ein deutliches Signal auch gegen die zahlreichen ideologisch begründeten Bestrebungen, einen offenen Diskurs über die ungelöste politische Aufgabe, Abtreibung zu verhindern, zu unterbinden. Lohmann fügte allerdings hinzu, über Methodik und Formulierung des Klägers könne man im Einzelfall unterschiedlicher Auffassung sein. Diese kleine Distanzierung zeigt das Bestreben der Dachorganisation, einen seriösen und demokratischen Eindruck von der Lebensschutzbewegung in der Bundesrepublik zu vermitteln. Das Hauptevent des Bundesverbandes Lebensrecht, der Berliner Marsch für das Leben, ist eine sorgfältig orchestrierte Angelegenheit, bei der 1 Meter hohe weiße Holzkreuze und vorgefertigte Schilder im Corporate Design mitgeführt werden. Im September 2015 trugen Teilnehmer des Aufzugs jedoch auch ein sehr großformatiges Plakat, auf dem Bilder blutiger Embryonen bzw. Fötenreste gezeigt wurden. Die Zahl der Teilnehmer war unterdessen im vergangenen Jahr erstmals nicht weiter angestiegen. Sie entsprach mit etwa 5000 der von 2014. Am 17. September 2016 findet die Berliner Demonstration der Abtreibungsgegner zum 12. Mal statt, einen Tag vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus. Man darf gespannt sein, ob Frau von Storch, für die das Lebensrecht offenbar nicht unteilbar ist, wieder in der ersten Reihe mitläuft.
Eurostat, also die Statistikbehörde der EU, hat am 4. März die Asylzahlen für die EU veröffentlicht und hierbei berichtet, dass 1,2 Millionen erstmalige Asylbewerber im Jahr 2015 in der EU Asyl beantragt haben. Ein Mensch sich genauer überlegt, wie viele Einwohner es in der EU gibt, da kommen wir auf 500 Millionen, also Rekordzahl von über 1,2 Millionen registrierten erstmaligen Asylbewerbern im Jahr 2015 dürfte ja wohl eigentlich nicht allzu beeindruckend sein. Und die Zahlen sind hierbei etwas verwirrend, da wenn man sie genauer durchschaut. Und zwar gibt es einerseits, so berichtet Eurostat, 1,25 Millionen Erstanträge in der EU und obendrein nochmal schätzungsweise 1 Million anhängige Asylanträge. Dieses kommt dadurch, dass diese Behörden, die Asylanträge entgegennehmen, wie zum Beispiel das LAGESO in Berlin, ja, einfach nicht genug Personal einstellen, um die Asylanträge zu bearbeiten. Dies ist allerdings keine Neuigkeit, da im letzten Jahr eben halt 1 Million anhängige Anträge es gab und im vorletzten Jahr, also 2014, etwa 500.000 anhängige Asylanträge gab. Da doch zu hoffen ist, dass es die EU-Behörden, die für Asylanträge zuständig sind, es geschafft haben, die anhängigen Asylanträge von 2014 im Jahr 2015 zu bearbeiten, sind also bei den 1,25 Millionen Erstanträgen, die zu dieser Rekordzahl beigetragen haben, nochmal in diesen 1,25 Millionen nochmal 500.000 anhängige Anträge von 2014 vorhanden, was dann ergibt, dass also 1,75 Millionen Erstanträge in der gesamten EU letztes Jahr da sind, die anhängigen bereits eingerechnet, bei 500 Millionen Einwohnern, wie gesagt. Ist schon sehr erstaunlich, was für eine Hysterie hier geschürt werden kann mit solch, ja, eigentlich verschwindend geringen Zahlen. Bei 500 Millionen Einwohnern ist das noch nicht mal 1%, was an Bevölkerung durch Asylsuchende im letzten Jahr dazugekommen ist. Ist schon alles sehr erstaunlich. Und ein Artikel in der Graswurzel vom März befasst sich mit den verbalen Entsicherungen, die es durch die angebliche Asylflut gibt. Und hier kommt jetzt der Artikel von Dirk Vogelkamp. Verbale Entsicherung und der politische Streit um die Grenzaufrüstung.
Die politischen Eliten des Landes lassen sich von Talkshow zu Talkshow unbekümmerte über Grenzen aus. Obergrenzen, Begrenzungen der Fluchtmigrationen nach Deutschland, intensivere Grenzsicherungen an den Außenrändern Europas oder gleich Schließung der deutschen Grenze zum Nachbarland Österreich. Jetzt müssten gesetzlich auch denen Grenzen gesetzt werden, die unser Gastrecht missbrauchen, den sexuell und kriminell marodierenden Nordafrikanern aus eigentlich sicheren Herkunftsländern, den bloßen Wirtschaftsmigranten aus Afrika, den Familiennachzüglern und überhaupt allen, die sich nicht ordentlich haben registrieren lassen, um kriminell ihre Identität zu verschleiern. Nur Grenzen scheinen die verloren gegangene Ordnung in der Krise der europäischen Migrationspolitik und die Kontrolle über die Migrationsbewegungen wiederherstellen zu können. Die finanziellen und physischen Grenzen kommunaler Belastbarkeit seien zudem erreicht, so einmütig der Debattierclub. Wer jetzt keine Grenzen zieht, muss sich Gutmensch schimpfen lassen. Gleich welche unausgegorenen Grenzpläne sich hinter mimisch besorgten Politikerworten verbergen, der nach Homogenität süchtige Pöbel versteht sogleich. Haben wir also das deutsche Staatsvolk? Haben wir uns nicht schon immer kulturell und überdies zivilisatorisch von den anderen, vor allem von den sexistischen Grabschern und Taschendieben, von den religiös unbelehrbaren Fanatikern, von den afrikanischen, glücksuchenden Arbeitsmigranten, den bärtigen Terroristen unterschieden, ja eindeutig abgegrenzt und abgehoben? Folglich, kulturelle Differenzen wuchern ins Wesensmäßige. Deshalb Grenzen dicht. Und der Pöbel hilft, wo er kann. Kommentieren, protestieren, provozieren in den sozialen Medien, aber auch schlagkräftig auf der Straße. Demonstrieren, randalieren, niedersengen, abfackeln. Grenzen ziehen, setzen, markieren. Das versteht das gemeine Volk. Im Tanzclub, im Schwimmbad, alles klar, auch Binnengrenzen müssen gezogen werden. Nur jenseits aller juristischen Fragen, die Grenzen aller Art nach innen und außen, insbesondere die Obergrenze von Menschenrechten, aufwerfen. Wohin mit all den Menschen, die dann keinen Platz zum Überleben in EU-Europa finden, die deportiert in Sonderlager, an Brennpunkten oder in Transitzonen eingesperrt werden? Wo sollen sie bleiben? Die Kriegsflüchtlinge in den Auffanglagern der Vereinten Nationen, in denen nur noch Hungerrationen verteilt werden und eine perspektivlose, verlorene Generation heranwächst. Wohin mit den Klimaflüchtlingen, die keinen international anerkannten Status haben? Wohin mit all denen, die den kapitalistisch betriebenen ökonomischen Verwüstungen in ihren Herkunftsregionen zu entfliehen suchen? Wohin mit den 60 Millionen politisch und kriegerisch Verfolgten, die der UNHCR allein im Vorjahr ausgemacht hat? Wo bleiben sie alle, wenn die deutsch-europäische Politik die Grenzen porendicht schließen will? Im Mittelmeer? Irgendwo auf dem Balkan? In der zu einem Lager degradierten Türkei? Nirgendwo in Afrika? Aus den Augen, aus dem Sinn? Verhungert, verdurstet, ertrunken? Im Elend verreckt? Oder gefallen, gefoltert, geschunden in den außereuropäischen Verwüstungszonen? Wie und mit welchen Mitteln sollen die Sicherung der europäischen Außen- und möglicherweise bald auch Binnengrenzen letztlich betrieben werden? Meterhohe Zäune wie in Ceuta und Melilla, europäische Außengrenzen übrigens, die dem Menschen beim Überklettern tiefe, lebensgefährliche Schnittwunden zufügen. Vom möglichen tödlichen Absturz an den meterhohen Grenzbefestigungen ganz zu schweigen. Mit welchem Maß an Gewalt? Mit Tränengas und Wasserwerfern, wie im Sommer der Migration auf der Balkanroute. Mit Schlagstöcken und deutschen Schäferhunden, mit Militär, Polizei und Frontex? Was aber, wenn sich die Menschen nicht abhalten lassen, zu fliehen und zu migrieren, weil die flucht- und migrationstreibenden Ursachen fortbestehen und sie die europäischen Grenzen belagern? Gleichwo, ob schon in Europa oder außen vor, zu wie viel Gewaltmaß werden wir Bürgerinnen und Bürger Europas noch bereit sein, um die europäischen Wohlstandsgrenzen zu verteidigen? Die VolksvertreterInnen geben darauf bekanntlich keine Antwort, mit Ausnahme der nationalistischen Populisten. Die suggerieren die Legitimität des Schießbefehls. Allgemein wird allein vom internationalen Recht geredet, das erlaubt, hoheitliche Grenzen gegen unbefugten Übertritt zu sichern. Die politische Klasse handelt souverän im Sicherheitsinteresse der BürgerInnen und Bürger, die sie gewählt hat. Sie sucht zugleich fernab staatliche Kollaborateure, die das schmutzig-blutige Handwerk des Sicherns erledigen. In der Türkei, in der Sahelzone. Die inzwischen Tausenden von Grenztoten im Mittelmeer drücken die Gewissen der PolitikerInnen schon lange nicht mehr. Noch mehr Grenzsicherung. Folglich noch mehr tote Frauen, Männer und Kinder. Noch mehr abgrundtiefes Elend und noch mehr Gewalt. Und wir aufgeklärten Bürgerinnen und Bürger wissen doch oder könnten zumindest wissen, das ist erst der Anfang globaler Fluchtmigrationen, die in den kommenden Jahren noch anwachsen werden, wenn die europäisch profitabel bewaffneten Konflikte nicht enden, das zerstörerische militärische Interventionismus im Namen von Fortschritt und Demokratie, von Sicherheit und Stabilität in den westlichen Einflusszonen fortbetrieben wird, der zudem ganze Landstriche und Staatengebilde verwüstet und Fluchtbewegungen hervorruft, wenn der Klimawandel ungebremst zur Klimakatastrophe fortschreitet oder wenn der globalen kapitalistischen Landnahme, Lebensentwertung und Ausbeutung keine Grenzen gesetzt werden, in den wohlhabenden Metropolen zuallererst. Die Wanderungs- und Fluchtbewegungen sind doch Folgen dieser von uns Bürgerinnen und Bürgern zu lange schon mitgetragenen und tolerierten Politik. Die imperiale Lebensweise der militär- und kapitalmächtigen Staaten dieser Welt ist desaströs für den überwiegenden Teil der Menschheit. Sie ist bekanntlich grenzenlos in ihrem Verwertungsdrang. Sie treibt dabei die globale Ungleichheit in nie gekannte Dimensionen voran, die wiederum den Terror der Ausgeschlossenen und Perspektivlosen in unterschiedlich religiösen und ideologischen Gewändern nährt, auf beiden Seiten der Wohlstandsgrenzen, in den Todes- wie in den Zitadellen der Wohlstandszonen. Werden nur die Grenzen ordentlich gesichert, änderte sich nichts. Das Sterben wird weitergehen. Rassismus in seinen diversen Ausdrucksformen als Legitimation von Ungleichheit und Ausgrenzung wird zu einem fetten Geschwür in Europa, das alsbald alles Humane überwuchern und nationalistische Wege in den Ausnahmezustand breiten wird. Weitere Grenzaufrüstung, beschleunigte Deportationen, deutsches Lagerland, all diese anvisierten Lösungen stammen aus dem Arsenal der einfachen, undifferenzierten, der populär schwarz-weißen Scheinlösungen. In dieser existenziellen Auseinandersetzung kann es keine einfachen Lösungen geben. Ein humaner Anfang allein wäre, die Durchlässigkeit der Grenzen aufrechtzuerhalten und die Ursachen von Flucht und Migration politisch endlich Schritt für Schritt anzugehen, von der europäischen Handels- bis zur Militärpolitik oder, anders ausgedrückt, von den kapitalistischen Grundlagen der Gesellschaft bis hin zu ihren globalen, globalisierten Auswirkungen. Nur dann bestünde eine Chance, dass sich etwas änderte. Im humanen Sinne. Oder ist die politisch herrschende Einfältigkeit inzwischen alternativlos? Wir Bürgerinnen und Bürger sind gefragt, mehr denn je, den politischen Protest auf die Straße zu tragen, sich in temporären organisatorischen Zusammenschlüssen zu vereinen und in den Nachbarschaftsinitiativen gemeinsam und solidarisch mit denen, die geflüchtet und migriert sind, lebenswerte Alternativen zu entwickeln.
Verhandelt zurzeit nicht nur mit der Türkei, sondern auch mit Tunesien und weiteren nordafrikanischen Staaten, um die Flüchtlingsabwehr wieder vor die Tore Europas zu verlagern, wie es vor der NATO-Bombardierung Libyens war, wodurch ja die ausgelagerte Flüchtlingsabwehr zusammengebrochen ist, also selbst verschuldet. Hier wollen wir genauer schauen, was an neuen Plänen da ist, um die Flüchtlinge gleich erst gar nicht nach Europa kommen zu lassen. Einerseits gibt es da natürlich die Verhandlungen mit der Türkei, andererseits gibt es hier auch Verhandlungen mit nordafrikanischen Staaten. Und mit diesen befasst sich ein Artikel aus der Jungen Welt vom 7. März und dieser heißt »Die Torwächter Europas, die Drecksarbeit«. Der Migrantenabwehr wird nordafrikanischen Staaten übertragen. Deutsche Konzerne profitieren.
Nicht nur die Türkei, auch die Staaten Nordafrikas werden zu Torwächtern der EU bei der Flüchtlingsbekämpfung gemacht. Dies hat der Besuch des deutschen Innenministers Thomas de Maizière in Marokko, Algerien und Tunesien in der vergangenen Woche in aller Deutlichkeit gezeigt. Angaben der Bundesregierung in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion zur deutschen Beteiligung an zivil-militärischen Ausbildungsmissionen in Libyen und Tunesien hatten dies schon gezeigt. Einerseits sollen diese Staaten dazu gebracht werden, Geflüchtete zurückzunehmen. Die katastrophalen Menschenrechtssituationen in den Ländern wird dabei ausgeblendet. Es geht nach den Worten des Innenministers um einen Interessenausgleich. Andererseits sollen sie gemeinsam mit Libyen im Rahmen einer vorverlagerten Migrationsbekämpfung die Außengrenzen der EU weiter abschotten helfen. Neben Algerien und Marokko will die Bundesregierung nun auch Tunesien als sicheres Herkunftsland einstufen. Die Europäische Kommission verhandelt derzeit ein Abschiebeabkommen mit der Regierung in Tunis. Im Gegenzug wird der nordafrikanische Staat bei der Militarisierung seiner Grenzanlagen unterstützt. Mit dieser Vorverlagerung der EU-Außengrenzen setzt sich die Bundesregierung über wesentliche Ziele der Revolten des arabischen Frühlings ab 2011, in denen die Menschen unter anderem für Bewegungsfreiheit gekämpft hatten, hinweg. Heute haben vor allem junge Erwachsene kaum Perspektiven. Weiterhin werden kritische Medien zensiert und Aktivisten verfolgt. Homosexualität wird mit Gefängnis bestraft. Die Bundesregierung baut die sogenannte Sicherheitszusammenarbeit mit der ohnehin viel zu mächtigen Polizei Tunesiens aus. Das Bundeskriminalamt schult die Behörden in Ermittlungsmethoden zur Terrorismusbekämpfung. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Kenntnisse auch gegen die Opposition genutzt werden. Ein gemeinsames Grenzpolizeiprojekt wurde nun erneut erweitert. Die Bundesregierung beteiligt sich am Aufbau militärischer Überwachungsanlagen an der Grenze zu Libyen. Hiervon dürften, wie in Algerien, vor allem europäische Rüstungskonzerne profitieren. Die von de Maizière in Tunesien angepriesenen biometrischen Systeme spülen ebenfalls Geld in die Kassen deutscher Konzerne. Mittlerweile steht auch das neue deutsch-tunesische Sicherheitsabkommen kurz vor der Unterzeichnung. Als Gegenleistung haben die G7-Staaten unter deutscher Führung massive Investitionen in 3 Infrastrukturgroßprojekte versprochen. Es ist zu vermuten, dass die Anstrengungen vor allem die Kontrolle Libyens zum Ziel haben, das nach der westlichen Militärintervention 2011 im Chaos versunken ist. Nach dem Scheitern einer EU-Sicherheitsmission im Nachbarland soll diese nun neu aufgelegt werden. Etwas Ähnliches wird von der sogenannten Unterstützungsmission der Vereinigten Nationen UNSMIL vorbereitet. Nach Medienberichten operieren bereits Sondereinsatzkommandos aus Frankreich und den USA in Libyen. Auch die Bundeswehr plant Kooperationsprojekte von Tunesien aus. Die Regierung in Tunis habe sich laut der Antwort auf die erwähnte kleine Anfrage hier offen gezeigt. Die Zielstellung ist somit klar. Die Länder des arabischen Frühlings sollen zu Bollwerken der europäischen Migrationsabwehr ausgebaut werden, was in der aktuellen Flüchtlingskrise die Frage nach der grundsätzlichen Ausrichtung der EU aufwirft. Hierzu könnte eine Nachbarschaftspolitik gehören, die eine soziale und wirtschaftliche Entwicklung fördert und dadurch Fluchtursachen bekämpft. Doch anstatt Schutzsuchende solidarisch zu unterstützen, läuft die europäische Lösung darauf hinaus, die Drecksarbeit der Grenzsicherung auf die Türkei und die Länder Nordafrikas zu übertragen und dafür bei Menschenrechtsfragen nicht so genau hinzuschauen.
wieder in schlechter Tradition die Grenzen zu Griechenland geschlossen hat und Mazedonien und Bulgarien die Torwärter gegen die Flüchtlinge, die in Griechenland gestrandet sind auf ihren Weg nach Mitteleuropa, wollen wir einen nicht utopischen, aber vor allem nicht geschichtsvergessenen Blick auf andere Möglichkeiten des Umgangs mit Flüchtlingen in der EU betrachten. Und ja, dieser Artikel stellt einfach vor, wie realpolitisch kapitalistisch mit den Zuwandererinnen auch umzugehen wäre, wenn es denn politisch gewollt wäre. Und dieser Artikel Lust auf eine gemeinsame Welt, ein Entwurf für europäische Grenzenlosigkeit, erschien im Le Monde Diplomatique im Februar 2016. Staatsgrenzen sind Realität und für die meisten Menschen etwas Selbstverständliches und geradezu Notwendiges. Aber wie normal sind Grenzen wirklich? In der politischen Psychologie ist sogar die Schizophrenie normal. Ist der Bürger zu Hause, will er die Grenzen seines Staates bestens geschützt und schärfstens kontrolliert wissen. Begibt er sich aber auf Reisen, sollen die Grenzen möglichst durchlässig, ja am besten unsichtbar sein. Er will an Grenzen nicht aufgehalten werden, aber er will, dass andere, die in sein Land kommen, an Grenzen aufgehalten und möglichst zurückgewiesen werden. Das Fremde will er am Zielort seiner Reise als interessante andere Kultur erleben, aber zu Hause empfindet er das andere als Bedrohung seiner Kultur. Der Bürger kann euphorisch werden, wenn Grenzen plötzlich verschwinden, wie es etwa beim Fall der Berliner Mauer war, überhaupt beim Fall des Eisernen Vorhangs, aber er will die Grenzen wieder zurück, wenn Menschen von drüben womöglich herüberkommen auf seinem Arbeitsmarkt. Er selbst fährt hinüber, wenn er drüben billiger konsumieren kann, aber er versteht nicht, dass Menschen herüber wollen, um hier besser zu verdienen. Der besorgte Bürger kann, wenn es um seine Menschenrechte geht, fehlerfrei zitieren, dass sie universal seien. Gegenüber anderen aber will er sie als bloßes nationales Recht verteidigen. Das ist gegenwärtige Normalität. Historisch allerdings sind politische Grenzen alles andere als normal, im Gegenteil. Das System der politischen Grenzen, die heute mehrheitlich als normal angesehen und wieder errichtet und verteidigt werden, ist die historische Ausnahme und wird in absehbarer Zeit auch wieder als kurzer historischer Sonderfall gesehen werden. Die sogenannten vier Freiheiten, Personenfreizügigkeit sowie Freizügigkeit für Waren, Dienstleistungen und Kapital, sind die größte Errungenschaft des europäischen Einigungsprozesses nach dem Krieg. Aber sie sind kein Novum in der europäischen Geschichte, sondern bloß ein Schritt zur Wiederherstellung historischer Normalität. Denn Grenzenlosigkeit gab es in Europa die längste Zeit, vom Mittelalter bis weit ins 19. Jahrhundert hinein.
Selbst in den Zeiten der deutschen Kleinstaaterei, da gab es in der Regel Zollgrenzen, aber keine Reisegrenzen. In seinem Stück Lyons und Lena machte sich Georg Büchner darüber lustig, wie viele Grenzen man in deutschen Landen bei einem Nachmittagsspaziergang überqueren konnte, ohne es zu merken. Im Mittelalter wanderte der Deutsche Reichstag und versammelte die deutschen Kurfürsten in verschiedenen europäischen Städten, von Luxemburg bis Prag, die heute nicht alle unbedingt innerhalb der Grenzen der heutigen Bundesrepublik liegen. Die mittelalterlichen Studierenden zogen ihren Lehrern hinterher, von Rotterdam bis Bologna. Allenfalls Kultur, Küchen, Sprach, Religions- oder geografische Grenzen. Nicht aber nationale Grenzen waren in Europa wichtig und augenfällig. Aber diese kulturellen Grenzen trennten nicht, im Gegenteil, sie verbanden Europa. Selbst topografische Grenzen wie Flüsse oder Berge schafften es nicht, einheitliche Kulturräume zu trennen. Die Basken leben südlich und nördlich der Pyrenäen, die Tiroler südlich und nördlich des Brenners. Der Rhein wiederum entwickelte sich nie zur nationalen Grenze Frankreichs. Sprach- und Religionsgrenzen teilten und teilen Deutschland, ohne je zu politischen Grenzen zu werden. Gleichzeitig konnte man auf Schienen, die hunderte von Kilometer lang grenzenlos waren, vom Habsburger Herzland durch Böhmen und Mähren nach Galizien fahren. Vor 1914 hat man kein Visum gebraucht, um mit der Droschke von Paris nach Moskau zu reisen und in Berlin die Pferde zu wechseln, wie Stefan Zweig schrieb. Man musste damals auch kein Geld wechseln, die Gulden nicht und nicht die Taler, oder wäre gar ins europäische Ausland gereist, wenn man die Postkutsche von Wien nach Lemberg nahm und zwischendurch in Budapest Halt machte. Ausland, schrieb Heinrich Mann, war vor 1914 bloß eine Redensart. und man konnte ohne Visum von Moskau aus in die Sommerfrische nach Baden-Baden oder Nizza reisen oder von Berlin an die kurische Nehrung oder auch von Belgrad nach Sofia. Und für alle, die heute ihren Pass für etwas völlig Normales und Notwendiges halten, das, was wir heute unter einem Pass verstehen, gibt es erst seit dem 21. Oktober 1920. Damals definierte der Völkerbund, wie ein Passport ausgestattet und beschaffen sein müsse, um von den Staaten der Welt als Reise- und Grenzübertrittsdokument anerkannt zu werden. Interessant und leider vergessen ist die Präambel, die der Völkerbund der Definition eines international anerkannten Passes voranstellte, nämlich, dass die Einführung des Passes nur vorläufige Gültigkeit habe, bis zum Complete Return to Pre-War Conditions, which the Conference hopes to see gradually re-established in the near future.
Die heutige grenzenlose Schengen-Zone als historische Einmaligkeit, als geradezu revolutionäre Errungenschaft der jüngsten europäischen Integrationsgeschichte zu sehen, ist darum irreführend. Im Gegenteil, die Erinnerung daran, dass jahrhundertelange europäische Grenzenlosigkeit selbstverständliche Normalität war, ist wichtig. Um überhaupt diskutieren zu können, was dieser europäische Raum heute sein soll, nämlich, was er immer schon war, ein Palimpsest aus Grenzen, die aber keine sind, sondern die lediglich die Kulturräume definieren, die aus der kulturellen Vielfalt in Europa immer den einen europäischen Raum gemacht haben. Sich daran zu erinnern, ist auch wichtig, um diskutieren zu können, wie dieser europäische Raum mit der Flüchtlingsfrage umgehen kann und sollte. Würden die Europäer die europäische Geschichte kennen und nicht bloß das, was sie kennen, für normal halten, dann hätten sie selbstverständlich diesen Wunsch, den jahrhundertelangen historischen Normalzustand von Grenzenlosigkeit in Europa wieder zu errichten, der erst durch die zwei Weltkriege, den zweiten 30-jährigen Krieg Europas im 20. Jahrhundert brutal und blutig zerstört wurde. Genau davon aber entfernt sich die EU heute in rasantem Tempo und zwar nicht erst seit der sogenannten Flüchtlingskrise, die zum Anlass genommen wird, wieder an das finsterste Kapitel der Geschichte der europäischen Neuzeit anzustießen, durch Grenzkontrollen, Grenzsperren, gar durch Bau von Zäunen und Mauern innerhalb Europas. Tatsächlich ist im europäischen Diskurs schon früher die Ambition verloren gegangen, die EU als Projekt zu sehen, dessen Gründungsabsicht es war, Europa wieder zu europäisieren, die Nationalstaaten zu überwinden. Das hat viele Gründe. Die gegenwärtigen politischen Eliten sind zu jung, um die Gründungsabsichten des europäischen Projekts mitbekommen zu haben, aber sie sind zu alt, um sich etwas anderes vorstellen zu können, als das gewohnte, das nationale System, dem sie ihre Karriere gemacht haben. Irgendwie wissen sie oder wird ihnen gesagt, dass ein vollständiges Scheitern der Union zu schwerem ökonomischen Schaden führen würde für ihre jeweiligen Nationalökonomien. Bei allem anderen aber könne und müsse man bei Bedarf wieder Abstriche machen. Und was sie definitiv wissen, ist, dass sie nur in nationalen Wahlen gewählt werden, weshalb sie die Fiktion nationaler Interessen aufrechterhalten müssen, um Zustimmung der Wähler zu ihren Ämtern, allerdings nicht zu europäischen Projekten zu organisieren. So viel Europa wie möglich, so viel Nationalstaat wie nötig, so eröffnet der niederländische Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans zu Beginn des Jahres die niederländische Ratspräsidentschaft. Das spricht für nicht viel Ehrgeiz bei der nationalen Grenzüberwindung, gar vom Fernziel einer Auflösung nationaler Grenzen, von dem die Gründungsväter oder die EWG, Jean Monnet oder Walter Hallstein noch geträumt haben.
Die Flüchtlinge nun verschärfen auf eigentümliche Art diese nationale Regression. Wo eine europäische Lösung der Flüchtlingsfrage nicht in Sicht ist, weder bei der Verteilung der Flüchtlinge in Europa noch wenigstens bei der gemeinsamen Sicherung der Außengrenzen, wie jetzt vielfach gefordert, und wo auch eine gemeinsame und kohärente europäische Außenpolitik auf sich warten lässt, bleibt nur die Flucht in den nationalen Rückzug, die aber de facto nur denjenigen europäischen Staaten möglich ist, die keine EU-Außengrenze haben, also zum Beispiel in Dänemark. Aber in Griechenland, Italien oder die Länder auf der Balkanroute, ob EU oder nicht, haben keine Wahl. Sie werden von Flüchtlingen überrannt, ganz egal, was sie tun, um das zu verhindern. Denn solange die EU sich nicht entschließt, Stacheldraht auf Mittelmeerstränden zu verlegen oder Flüchtlingsboote mit Waffengewalt abzuwehren, kann ihre Wassergrenze nach Süden gar nicht geschützt werden. Die EU kann sich nicht vom Mittelmeer abschneiden, das übrigens als Mare Nostrum kulturgeschichtlich das europäische Meer schlechthin ist. und von dessen Handelsrouten sich die EU keineswegs abschneiden will. Die Frage ist heute also, wie man in Zukunft organisatorisch damit umgehen will, dass Europa offene Grenzen für den Handel will und braucht, aber nicht für Menschen. Die Tatsache, dass durch die bereits stattgefundenen und weiter zu erwartenden Grenzschließungen innerhalb der EU jetzt zum Beispiel auch der Lkw-Verkehr und damit Wirtschaft, Produktion, Handel und Konsum und letztlich unser Lebensstandard betroffen und bedroht sein könnten und dass sich geschlossene Grenzen auf Heller und Pfennig buchhalterisch als Verlust beziffern lassen, weiter, dass Just-in-Time-Management und knappe Lagerhaltung nur möglich sind, wenn LKWs eben nicht durch langes Warten Zeit hinter Grenzzäunen verlieren, das alles dämmert inzwischen den Wirtschaftsministern der Nationalstaaten. Aber eine Grenze, die für LKWs offen, für Flüchtlinge indes geschlossen ist, die kann es nicht geben. Schließung ist also nicht machbar und mithin keine Lösung, Obergrenzen auch nicht. Der EU bleibt realistisch nur die Öffnung. Sie wird ihren Raum und sprichwörtlich ihre Welt teilen müssen mit den anderen, den Menschen, die nach Europa wollen. Derzeit sind 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht vor Krieg, Hunger und Misere. Die USA, Australien oder Kanada, die jeweils nur rund 10.000 Flüchtlingen pro Jahr Asyl gewähren wollen, haben de facto die Genfer Flüchtlingskonvention aufgekündigt, nämlich, dass sich die Staatenwelt gemeinsam um die Flüchtlinge kümmert und dass jeder Flüchtling einen Anspruch auf Asyl hat.
Gleichzeitig wird deutlich, dass Asyl und Bürgerrecht in Zukunft immer mehr miteinander verschmelzen werden. Aus Bürgerrechten ergeben sich soziale Anspruchsrechte für Staatsbürger. Aus dem Asylrecht menschenrechtliche Grundrechte auf Aufnahme und Versorgung jenseits von Staatsbürgerschaft und beides fällt immer mehr zusammen. Jeder hat ein Recht auf Heimat und Sicherheit. In Zeiten des globalen Nomadentums und der notwendigen Suche nach einer neuen Heimat für viele heißt die entscheidende Frage daher, wie kann man diesen Prozess friedlich und für alle menschengerecht organisieren? Die belgische Psychoanalytikerin Louise Irigaray prägte den Begriff Weltteilen als moderne Fortschreibung des Kantschen Weltgastrechts, das davon ausgeht, dass alle Menschen, gleich geboren, mithin das gleiche Recht haben, prinzipiell überall auf der Welt leben zu dürfen. Gegenüber diesem Menschenrecht können Staaten also nicht die territoriale Daseinsberechtigung für Menschen definieren. In der Zukunft wird es darum gehen müssen, exterritoriale Demokratie zu organisieren und den Anspruch der Menschenrechtsdeklaration einzulösen. Dass die Anerkennung der Menschenrechte nicht abhängig von bestimmter Staatsbürgerschaft ist, die angekündigte Klimakatastrophe mit allen Folgen der globalen Bodenverknappung wird die Nationalstaaten noch stärker unter Druck setzen. Das Insistieren auf territoriale Staatlichkeit als Privileg innerhalb von staatlichen Grenzen, Grund und Boden für die eigenen Staatsbürger und für Millionäre, die sich einkaufen, zu reservieren, wird nicht durchzuhalten sein. Das gilt auch für den europäischen Raum. Es geht also um das globale Recht auf Heimat und Teilhabe aller an der globalen Allmende jenseits von Staaten, um die Organisierung von Heimat in Zeiten von permanenter Migration. Jeder Mensch muss also in Zukunft das Recht haben, nationale Grenzen zu durchwandern und sich dort niederlassen können, wo er will, zumal die globalisierte Welt ohnehin für alle anderen, außer für Menschen, schon ein einziges System der Vernetzung, der Durchlässigkeit und der Grenzenlosigkeit ist, von Pipelines über Breitband, von Highspeed-Handel der Finanzmärkte bis hin zu den Supply Changes der Warenprodukte. Funktioniert alles de facto schon längst unbehindert von nationalen Grenzen. Diese Tatsache in einem neuen politisch-institutionellen System abzubilden, ist jetzt die Herausforderung. Es geht also darum, die vielfältige und vielschichtige globale Vernetzung politisch auszugestalten, anstatt nationale Reviere abzugrenzen, die sich mit der Kantschen Logik nicht begründen lassen. Es geht um einen Verbund von Heimaten. Im Verbund inbegriffen sind Verbindlichkeit und Verbundenheit, Recht und Norm. Rechtliche Verbindlichkeit verpflichtet alle auf eine Verfassung. Normative Verbundenheit ermöglicht die Beteiligung an dem, was alle betrifft. Jeder hat Teil am Vorhandenen, jeder bringt das Seine ein. Es geht um die freie Organisation von Otherness in verbindlichem Rechtszustand. In den Worten von Louise Irigaray, das heißt, um die neuartige Ausgestaltung eines direkten Konnexes zwischen dem lokalen, regionalen und dem globalen Jenseits von Staaten und mithin um eine Verschmelzung von Asyl- und Menschenrechten. Dabei entsteht ein grenzenloser Transitraum. Europäisch wäre künftig nicht die Rettung völkischer Homogenität durch homogene Völker, sondern europäisch wäre die Auflösung der Grenze als Grenze des Homogenen. Schaffen wir damit ein gigantischer Möglichkeitsraum an nebeneinander real existierender Lebensentwürfen und Modellen. Ein solches Nebeneinander wäre indes ein Konzept, das nicht auf Integration, sondern zunächst auf Segregation beruht.
Segregation ist auch eine Form von Toleranz, lehrt uns die Soziologie. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die wir gegenwärtig machen, müssen wir die Frage stellen, ob die derzeit auf Integration ausgerichtete Flüchtlingspolitik der EU, die das Risiko großer gesellschaftlicher Unruhe in Europa birgt, die richtige Strategie ist. Werfen wir einen Blick in die jüngere Geschichte, um uns von Lösungen inspirieren zu lassen, die sich bereits als nachhaltig erwiesen haben. Was haben europäische Migranten gemacht, die während der Hungersnöte und politischen Krisen im 18. und 19. Jahrhundert in Massen in die neue Welt ausgewandert sind? Iren, Italiener, Balten, Deutsche? Sie haben dort ihre Städte neu gebaut. Überall in Amerika finden wir Städtenamen wie New Hanover, New Hampshire, New Hamburg und so weiter. Die Italiener haben in Little Italy in New York ein ganzes Stadtviertel okkupiert. Niemand ist damals auf die Idee gekommen, Familien zu trennen oder in verschiedene Unterkünfte einzuquartieren oder über Familiennachzug zu feilschen. Niemand hat einen Asylbewerberstatus bekommen, staatliches Geld erhalten, wurde auf einen Sprachkurs oder gar eine Leitkultur verpflichtet. Die europäischen Flüchtlinge sind einfach in einer neuen Heimat angekommen und haben dort ihre alte Heimat nachgebaut. Daraus können wir lernen. Wie wäre es, wenn Flüchtlinge in Europa Bauland zugewiesen bekämen, benachbart zu den europäischen Städten, aber in einem Abstand, der die Andersartigkeit wahrt? Damit würde man einen Möglichkeitsraum an nebeneinander real existierenden Lebensentwürfen und Modellen schaffen. So entstehen Neu-Damaskus und Neu-Aleppo, Neu-Madaya inmitten von Europa oder auch Neu-Diyarbakir oder Neu-Erbil und Neu-Dohuk für die kurdischen Flüchtlinge. Vielleicht auch Neu-Kandahar oder Neu-Kundus für die afghanischen Flüchtlinge oder Neu-Enugu oder Neu-Ondo für die nigerianischen Flüchtlinge. Europa ist groß und demnächst leer genug, um ein Dutzend Städte und mehr für Neuankömmlinge aufzubauen. Wir stressen uns nicht mit Integration. Wir färschen die Flüchtlinge nicht in unsere teilweise heruntergekommenen Vororte oder in unsere teilweise zersiedelten und verödeten Landschaften im ländlichen Niemandsland. Wir konzentrieren sie nicht da und dort in Heimen, die abzufackeln das Herz nationaler Patrioten wärmt. Wir spielen ihr Recht auf Behausung und ihr Recht auf Arbeit in der neuen Heimat nicht gegen Wohnungen und Jobs für das untere Viertel unserer eigenen Gesellschaft aus. Wir reimen uns nicht aneinander und nicht gegeneinander auf. Kurz, wir verzichten auf Integration. Wir respektieren Andersartigkeit und lassen die Neuankömmlinge in ihrer Andersartigkeit allein. Die Neuankömmlinge kümmern sich dann um sich selbst, ganz entsprechend ihrer Kultur, Küchen, Musik und ihrer gesellschaftlichen Strukturen. Sie bauen in Europa ihre Städte wieder auf, ihre Plätze, ihre Schulen, ihre Theater, ihre Krankenhäuser, ihre Radiostationen und ihre Zeitungen. Die syrischen Ärztinnen sind wieder Ärztinnen, ohne eine deutsche Approbation zu benötigen. Die kurdischen Lehrer sind wieder Lehrer, die Rechtsanwältinnen, Rechtsanwältinnen, die Bäcker, Bäcker und so weiter. Dabei gilt das Recht der EU für alle. Das ist allerdings wichtig. Der gemeinsame, gleiche Rechtszustand für alte EU-Bürger wie für die Neuankömmlinge. Statt Leitkultur, Bürgerrechte für alle.
Europa gibt Bebauungsland als Starthilfe, das erschlossen ist, also angebunden an Informationsstruktur, Energie, ICT, Transport, das auf ansonsten frei zur Gestaltung durch die Neuankömmlinge ist. Das ganze Geld, das wir jetzt ausgeben für Integrations- und Sprachkurse, für Zäune und Grenzschutz, für Sicherheitsmaßnahmen oder Polizei, gibt Europa den Flüchtlingen als Starthilfe. Da Städtebau nicht so schnell geht, hilft Europa, unterstützt durch den UNHCR, zunächst mit Behelfsbehausung, also genau solchen Wohncontainern, die auch jetzt bereitgestellt werden. Stadtplaner, die sich mit Flüchtlingscamps beschäftigen und diese erforscht haben, berichten, dass aus Flüchtlingscamps nach kurzer Zeit Städte werden, wenn man die Flüchtlinge nur allein lässt. Der Städtebau scheint in der Natur des Menschen zu liegen. Im Libanon wurden in den Millionencamps schon nach wenigen Wochen die sorgfältig rechteckig aufgestellten UNHCR-Container umgestellt und zurechtgerückt. Es entstanden große Verkehrsachsen und kleine Nebenstraßen. Die Hauptstraße in einem libanesischen Flüchtlingscamp zum Beispiel wurde Champs-Élysées getauft. Aus dem Nichts entstanden Handel, entstanden kleine Boutiquen, wurden Schrottmaterialien von gewieften Tüftern und Bastern zu Mopeds umgebaut. Auf einmal gab es kleine Theater oder Tanzfeste. Es dauerte, so sagen Experten, keine 6 Monate, dann wird aus einem Flüchtlingscamp eine Stadt. Wer einmal ein neues Zuhause hat, wird bleiben. Die Sorge, man hätte dann streunernde Horden von Flüchtlingen auf europäischen Straßen, vor denen man, beziehungsweise eher Frau, sich permanent schützen müsste, dürfte dann noch mehr eine fehlgeleitete Annahme sein. Kurz, es geht um ein buntes Europa, ein respektvolles Nebeneinander, ein Verbund von Andersartigkeit unter gleichem europäischen Recht, ein kreatives Netz von Vielfalt. Im Laufe der Zeit würden sich die Bewohner der verschiedenen Städte auf ganz natürliche Art und Weise mischen. Die Neuankömmlinge würden in die nahegelegenen europäischen Städte zur Arbeit pilgern oder sie machen dort ihre Boutiquen auf, treiben Handel mit dem, was sie herstellen. Niemand bräuchte Asylgeld. Die Bewohner der alteingesessenen Städte werden neugierig. Die Neuankömmlinge haben anderes, interessantes Essen, das eine oder andere unbekannte Gewürz. Künstler kommen, um zu schauen, zu malen und zu dichten. Es entstehen hippe Cafés, Studenten, die billigen Wohnraum suchen, werden ihre WGs in Neu-Damaskus einrichten. Dann kommen die ersten Lieben, danach die ersten Kinder, dann die ersten Elternbesuche. 3 Generationen später, so lange dauert es meistens, haben die Kindeskinder der ersten Generation Neuankömmlinge die Sprache der neuen Heimat gelernt, einfach weil es praktischer ist. 2089 könnte das schon ganz schön aussehen. Weitere 100 Jahre später erinnert ähnlich New Hanover oder Paris, Texas oder Vienna, Virginia in den USA heute nur noch der Stadtname daran, dass die Stadtgründer einst aus einer anderen Welt kamen. Das war der linke Medienspiegel im März 2016. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogsport.de. Und tschüss.